Gibt es noch Fragen? Herr Koppenhöfer hat jetzt quasi in der Pause schon eine Frage gestellt. Wollen Sie die noch mal kurz allgemein oder soll ich sie noch mal wiederholen?
Sie können es ja auf Ihre Sitzungsnummer
geben. Okay, also andere Fragen. Fragen anderer. Keine? Habe ich Sie tot geredet? Hm? Gut, die Frage ist ein bisschen, aus welcher Perspektive man den Ausgang der Krise anguckt. Da gibt es ja mindestens zwei Perspektiven. Zum einen, das, was die Krise selbst als ihren Ausgang halluziniert oder formuliert, ja, und das, was dann tatsächlich passiert. Ich werde beim nächsten Mal über einsetzen beim Ersten Weltkrieg. Und historisch wird man wohl sagen müssen, jedenfalls was das Nacheinander der Ereignisse angeht, aber auch durchaus, das Simmel-Zitat hat es ein bisschen gezeigt, im Sinne einer inneren Konsequenz ist der Erste Weltkrieg jedenfalls die Zäsur, mit der dieser Diskurs endet. Jetzt ist die Frage, bricht der Krieg da ein? Und damit ist es einfach ein anderes Thema, nämlich Krieg, blickbestimmend. Oder wird der Krieg sozusagen fällig im Zuge eines auf Leben und Entwicklung eigentlich schon lange fokussierten Denkens, was passieren müsse? Das ist eine sehr interessante und sehr schwer zu beantwortende Frage. Also eigentlich kann man beide Fragen sehr sinnvoll sich stellen. Insofern ist der Erste Weltkrieg sicherlich etwas, das hier hinzu erzählt gehört, würde ich mal sagen. Wir sehen aber auch, dass das mit dem Thema Krieg natürlich auch neue kritische Stimmen aufkommen. Also Ehrenfeld jetzt mal wieder als Beispiel, aus dieser darwinistischen Perspektive ist nur für manche Leute der Krieg gut. Es gibt auch darwinistische Begründungen, warum der Krieg ganz schlecht ist. Also Ehrenfels war zum Beispiel ein Gegner des Krieges, weil ja die Starken an die Front gehen und die Wahrscheinlichkeit, dass die getötet werden, viel größer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass die Gebrechlichen oder irgendwie Schwächelnden oder Kurzsichtigen oder wie auch immer, die ja nicht an der Front sind, ja dann, dass es die trifft. Das heißt, es ist kontraselektiv, in der damaligen Fachterminologie gesprochen, der Krieg. Ja? Die Falschen sterben und die Schwächeren bleiben übrig. Das ist die Ehrenfeldsche Position gewesen. Andere, zum Beispiel Simmel, den habe ich ja zitiert auch, begrüßen den Krieg als Reinigung. Da ist dann, herrscht das Bild vor wie bei Burckhardt, die überflüssigen Schwachen und so weiter, die erwischt es dann an der Front oder sonst wie und dann werden die sozusagen rausdelegiert. Dann ist es nicht kontraselektiv, sondern positiv. Da hat man sich gestritten. In der Tat haben die sich gestritten, ist Krieg gut oder nicht gut.
Aber das finde ich eine so irrsinnige Argumentation. Wie soll denn der Krieg, ich stelle mir Krieg jetzt wirklich als Kampf, du hast es ja auch eben gesagt, wo jemand umgebracht wird vor. Ja, die Waffen können doch überhaupt nicht selegieren. Die töten doch einfach. Wie soll denn das eine Reinigung bewirken oder
Es ist ziemlich verrückt, sich das vorzustellen, aber ich vermute, da steckt so eine alte Vorstellung vom Kampf der Männchen gegeneinander dahinter und der Starke wird dann schon irgendwie eher gewinnen. Wie das in Hightech-Zeiten funktionieren soll und vor allem, wenn man die Realität des Ersten Weltkriegs anguckt mit diesen Stellungskämpfen, das ist natürlich bizarr. Interessant wird es dann nach dem Ersten Weltkrieg, wo genau dieses Bizarre dann auch wahrgenommen wird. Ein riesiger Backlash sozusagen Richtung Geschichte passiert, weg von der Biologie. Aber es geisterte rum, so verrückt, wie es nun mal ist. Man muss allerdings natürlich auch sagen, Krieg ist ja mehr, Krieg ist ja Ausnahmezustand, in dem erlaubt ist, was sonst nicht erlaubt ist. Und im Ersten Weltkrieg, das ist auch ein von der Geschichtswissenschaft noch erst zu erschließendes Gebiet oder mit wenigen, da gibt es erst noch nicht so viel Arbeit drüber, es hat im Ersten Weltkrieg viele, nicht nur Nebenfolgen des Krieges, sondern auch Maßnahmen gegeben, die in diese Richtung, also die Selektionseffekte nicht nur hatten, sondern haben sollten. Etwa das sogenannte Hungersterben in Kliniken und Krankenhäusern und Anstalten. Also der Mangel, der in Kriegszeiten herrscht, ist ja auch noch eine andere Dimension als jetzt sozusagen nur die Waffe Mann gegen Mann. Der Mangel, der eben auch sozusagen harte Bedingungen setzt, und dann ist die Frage, wer übersteht das? Also man kann da schlecht drüber reden, weil das ist wirklich, also ich, das sind ätzende, sage ich mal, Kriterien. Und es ist auch einfach, es ist auch keine schöne Literatur, das zu lesen. Aber es war eine wirklich breit geführte Diskussion. So kann man es, man kann es, glaube ich, redlicherweise nur so rekonstruieren. Und viele dieser Namen kennen wir ja sogar, aber eben nur mit anderen Texten und einer Themenwahl, die wir im Rückblick uns anders vorstellen. Also diese Dimension ist nicht so präsent, wie sie es sein könnte, wenn man synchron liest. Dann fällt einem das stärker auf. Gibt es noch Fragen? Wollen Sie Ihre noch mal stellen?
Ja, ich hab mich gefragt, inwieweit das Überbauphänomene im marxischen Sinne sind, die vertuschen sollen, dass im imperialistischen Zeitalter die Nationen nach mehr Land strebten, um günstig Rohstoffe für ihre Industrie zu benötigen. Wenn man also die Perspektive auch mal auf England, Frankreich nimmt, und da bekommt man ja den Eindruck, dass auch die anderen Länder versucht haben, diese Eroberungsstrategie, noch mehr Kolonien, noch mehr Länder zu rechtfertigen. Also es waren nicht nur die Deutschen, die versucht haben, diese Bestrebungen, diese imperialistischen Bestrebungen mehr oder weniger auszubauen. Aber ich hatte mich gefragt, inwieweit diese biologische Perspektive verbreitet war im kaiserlichen Deutschland. Das ist ja immer die Frage, ob das nicht einzelne Einzelstimmen waren, inwieweit die überhaupt relevant waren im Gesamtchor der Stimmen.
Ja, also zum Zweiten hatte ich eben im Grunde schon ein bisschen gesagt. Also natürlich sind das teils sowieso nicht im engeren Sinne philosophische Autoren und auch sonst nicht unbedingt Höhenkamm-Autoren. Ja? Aber es ist auf der anderen Seite, also ganz große Köpfe des 20. Jahrhunderts, auf der anderen Seite sind erstaunlich viele relevante Autoren dabei, könnte man, also von uns für relevant jetzt im Nachhinein gehaltene dabei, könnte man sagen. Und, das habe ich eben versucht anzudeuten, es ist ein kompakter Diskurs. Insofern sind sie symptomatisch. Ob sie kausal sind für irgendetwas, das ist eine zweite Frage, die ist notorisch schwer zu beantworten. Ich würde sagen, es ist weder sinnvoll zu sagen, Ideen bewegen die Welt und sozusagen alles passiert nur, weil irgendwelche Denker irgendwas denken, noch ist es sinnvoll zu sagen, eigentlich ist das alles nur Oberfläche und sozusagen Schaumkrone auf einem Geschehen, das eigentlich ganz andere Ursachen hat. Das wäre jetzt auch ein Stück weit die Antwort auf Ihre erste Frage. Das mit den Rohstoffen mag schon ein Gesichtspunkt sein. Und sicherlich kann man Kolonialpolitik unter dem Gesichtspunkt Konflikt um Ressourcen und dergleichen gut analysieren und rekonstruieren. Das ist ein wichtiger Aspekt. Auch Rechtfertigungscharakter mag sowas haben. Wobei da zögere ich, denn eigentlich ist der Kolonialismus älter und das klappert durchaus ein Stück weit nach. Ich glaube, trotz dieser wichtigen Aspekte ist es ganz bemerkenswert zu sehen, dass, würde ich sagen, in einem hohen Maße diese biologisch grundierte Sicht auf Gesellschaft, auf Welt, auf den Globus eine theorieinduzierte Perspektive ist. Denn ich sage mal, das Problem der Generation sieht man nicht, gibt es nicht. Es gibt keine, also man hat mühsam versucht, Empirien dafür zu entwickeln. Was man gesehen hat, es gibt Kriminalität. Okay, man hat aber, da gibt es, die ist nun tendenziell konstant. Also jedenfalls ist es sehr schwierig und bedarf es statistischer Instrumente, um so etwas wie Degenerationsphänomene, Dekadenzphänomene oder dergleichen überhaupt zu objektivieren. Das sind also Artefakte, wenn man so will, diese Konzepte. Man sieht das nicht und man spürt es nicht. Das war ja geradezu die Pointe auch. Wir haben es jahrhundertelang nicht gemerkt, aber eigentlich ist es so. Oder noch zugespitzter, wir merken es selbst jetzt nicht, aber eigentlich ist es so. Also der Diskurs funktioniert schon so, dass man sagt, guck doch mal hin, denk das Richtige, dann verstehst du, warum das Phänomen so ist. Und da ist tatsächlich in einem hohen Maße das, was ich hier als Diskurs geschildert habe, wirklichkeitsstiftend. Und so Visionen wie die Idee, die Deutschen seien als Population in ihrem Überleben bedroht, weil sie zu wenig Platz haben. Ja, und weil der Abstand zwischen den Ansiedlungen zu eng wird und weil das sozusagen die Entwicklung, die biologische Entwicklung schädigt, die ist so bizarr, dass man das für meine Begriffe nur so beschreiben kann, dass das ein Imaginäres ist, das sich hier bildet. Durch diesen Krisendiskurs, sehr viel an diesem Krisendiskurs ist imaginär, an dieser Konstellation um 1900. Das ist bei der Krise, um die es beim nächsten Mal gehen wird, nämlich dem Schock Erster Weltkrieg anders. Das ist nicht imaginär, da sind Leute gestorben. Ja,
mir geht es darum, noch mehr zu erfahren, bezüglich der, ob es Konflikte gab zwischen Theorien oder Personen, die sich eingesetzt haben für die Artentwicklung des Menschen und andere, die zwischen den Rassen oder Gruppierungen, sage ich jetzt mal lieber, des Menschen, Ethnien, unterschieden haben. Und da habe ich jetzt eine konkrete Frage. Gab es Ansätze, die zum Beispiel gesagt haben, die Kultur in Europa ist das, was wir als Wert begreifen und das gilt es zu erhalten? Dazu benötigen wir biologische, bessere Chancen für die Zukunft. Also suchen wir uns den besten Menschen männlichen Geschlechts aus den Naturvölkern und der befruchtet alle unsere Frauen. Dann haben wir gute Chancen, unsere Kultur hier mit guten biologischen Perspektiven auszurüsten.
Selbst das gab es. Also die Idee, dass man, dass die einen haben, also es gibt sozialhygienische Positionen, die sagen, unter Rassegesichtspunkt, ja, Reinrassigkeit ist gut. Und andere, die sagen, nein, wissen wir doch auch aus Tierzucht und so, das Einzüchten von anderen und auch Natur und so weiter, das ist doch besser. Also es gibt die volle Bandbreite. Es deswegen gibt auch,
kommt man doch auf diesen Wertbegriff dann, was die Kultur, Biologie, wo wollen. Und da macht es doch furchtbare Konflikte.
Ja, es gibt wirklich ganz viele konkurrierende Modelle und die stehen irgendwie auch unentscheidbar nebeneinander. Dass der Wertbegriff so eine große Rolle spielt, gehört dazu. Weil Werte können ja alles sein. Ne? Der eine erklärt das zum Wert, der andere das zum Wert, der dritte das. Und das ist eine wilde Landschaft. Also deswegen ist es auch wirklich ein entfalteter Diskurs, diese Kulturentwicklungsdebatte, weil es ungeheuer viele verschiedene analytische Instrumente, Hypothesen, Szenarien und so weiter gibt. Das, was die einen die dramatische Negativentwicklung finden, finden die anderen gerade gut. Ein Punkt greife ich gerne noch auf, das Rassethema. Da gibt es, das ist uns auch heute nicht präsent, es gibt einen feinen Unterschied zwischen Rassehygiene und Rassenhygiene. Da gibt es auch wieder zwei Lager, die sich streiten. Rassehygiene ist sozusagen menschheitsbezogen, Höhe schlechthin. Da kann der Japaner vielleicht gerade das sein, was sozusagen bei uns da noch fehlt und dazugehörte und so weiter. Rassenhygiene verfolgt eher die Idee der Perfektionierung einer Rasse durch Abgrenzung von den anderen, durch Kultivierung spezifischer Merkmale. Und so bizarr das ist, das hat es tatsächlich wirklich in disziplinartiger Zerteilung nebeneinander gegeben. Und es gab Diskussionen darüber, ob man jetzt Rassehygieniker oder Rassenhygieniker ist. Schallmeier zum Beispiel grenzt sich ausdrücklich ab von der Rassenhygiene, der ist Sozialist und Antirassist aus seiner Sicht. Und der ist Rassehygieniker. Und es gibt eben andere. Also das trifft einen Nerv der Sache, was Sie angesprochen haben.
Es gab ja auch im Grunde eine sehr anti-industrielle Tendenz in dieser Zeit. Also wenn ich an diese Lebensreform-Ausstellung vor einigen Jahren hier denke, da wurde das ja sehr deutlich dokumentiert und die hatte ja, glaube ich, auch noch andere Wurzeln. Also Wandervogelbewegung zum Beispiel. Ja. Oder 1900 ist ja auch die Traumdeutung von Freud erschienen, ja, die so in dieses ganze Schema überhaupt nicht passt. Ja, und die ja auch gewisse Auswirkungen gehabt hat, so auch unter anderem sich vermischt hat mit manchen so anarchistischen Tendenzen, die dann in Ascona, in Monte Veritas sich versammelt haben und so weiter. Also ich glaube, man muss da vielleicht auch nochmal eine stärkere Vielfalt auch sehen, die dieser ganzen Diskussion. Es ging nicht nur um Darwin und Schlüsse aus Darwin.
Ja, das ist richtig. Also das mit der Vielfalt ist faszinierend. Ich würde sagen, das ist auch ein Indiz dafür, dass es sich um eine Krise handelt. Das explodiert sozusagen in ganz viele Richtungen. Allerdings ist Darwin immer dabei, auch Monte Verita und so weiter. Ja? Also die Idee von Entwicklung hat immer auch diese Grundierung. Haeckel ist auch ein schönes Beispiel. Diese Monisten waren also auch ganz toll, ja? mit denen, die haben Feste kultiviert und so weiter. Also das hat auch die Idee, die Seite, dass man durchaus euphorisch auch neue Kulturformen generieren wollte. Ich habe das Stichwort Übermensch bewusst rausgelassen. Ja? Aber die Idee einer neuen Kultur, die in der Lage ist, dann teilvernatürlicht, sage ich mal, aber natürlich im Grunde im Sinne einer Überbietung des Kulturellen, nicht ein Rückstieg hin zu Archaischen, sondern eine Überbietung, eine neue Natur vielleicht, das passt sehr gut zusammen. Also ich glaube, wir müssen uns davon lösen, Biologie auf der einen Seite und Kultur auf der anderen Seite zu denken. Ein Witz dieses Diskurses um 1900 ist, dass er naturwissenschaftlich instruiert, darauf hinausläuft, eigentlich die Differenz zwischen Kultur und Natur einzuebnen. Im Sinne einer sozusagen breit laufenden Technizität dessen, was Kultur ist, sobald ich sie in ihren natürlichen Grundlagen verstanden habe. Technizität in dem Sinne, dass es eben was ist, was man steuern kann und sollte. Und zwar steuern kann und sollte durchaus auch durch soziale Formen, also zum Beispiel durch die Erfindung neuer Rituale oder durch die Stiftung einer neuen Religion, auch so ein Motiv, das da rumgeistert um 1900. Ist natürlich auch ulkig, ne? Aber es ist so. Also Nietzsche hat der Zarathustra schon so ähnlich präsentiert und Haeckel hat sich zum Gegenpapst ausrufen lassen. Also das ist die Vielfalt, da würde ich Ihnen absolut zustimmen, ich würde das nur nicht sozusagen als abgelöst von diesem Syndrom beschreiben, sondern ich würde sagen, es gehört faszinierenderweise dazu. Und es ist dann auch relativ schlagartig zu Ende gewesen zunächst mal, weil der Erste Weltkrieg, ob der jetzt eine schlüssige Folge war oder ob er das einfach unterbrach, das sei dahingestellt, weil der Erste Weltkrieg mit einem Schlag die Rahmenbedingungen deutlich ändert. Und die Idee von Entwicklung muss mühsam reformuliert werden im Blick auf das Faktum des Weltkriegs. Lassen wir es dabei. Danke für Ihre Geduld. Ich habe etwas lang wiederholt am Anfang heute. Aber ich wusste, dass sehr viele hier saßen, die beim letzten Mal nicht dabei waren, weil ich habe eine ganze Menge Mails bekommen. Deswegen hoffe ich, dass Sie mir das nachsehen, dass es ein bisschen länger gedauert hat.